The Ungentlemanly Warfare, heißt das so?
The Ministry of Ungentlemanly Warfare.
Genau, davon hattest du mir erzählt. Und wir haben einfach so gesagt, ja, das ist ja auch von Guy Ritchie und der hat ja auch The Gentleman gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, Alina, wir haben bislang noch gar nicht über The Gentleman gesprochen. Können wir das mal machen?
Ich hatte irgendwie im Gedanken, im Hinterkopf, dass wir das schon besprochen haben. Aber das war wohl eine Halluzination, die ich da hatte, dass ich mir gedacht habe, ich habe mit dir alle Elemente der Geschichte schon durchgesprochen.
Und es muss wirklich eine Halluzination gewesen sein, Adlina, weil du hattest es mir mal empfohlen. Ich, brav wie ich bin, du hast mich ja letzte Woche gefragt, guckst du alles und so weiter und so fort, was ich dir jemals gebe? Und ich so, ja, Adlina, mache ich immer. Und auch da habe ich das wieder gemacht. Aber wir haben tatsächlich nicht drüber gesprochen, in gar keinem Rahmen. Deswegen muss es eine Halluzination gewesen sein, Adlina. Ich bin sehr gespannt, was hier heute rauskommt, ob irgendwie du genau abschätzen kannst, was ich dazu sagen werde oder nicht.
Ich schätze mal, ich habe so intensiv darüber nachgedacht, dass ich es dir sagen will, es aber nicht aufgeschrieben, dass ich das Gefühl hatte, ich habe es dir schon gesagt und dann aber prompt alles wieder vergessen, weil wenn ich es nicht aufschreibe, ist es weg.
Same.
Herzlich willkommen zu Autoplay, der Podcast, der auch Medien bespricht und nicht nur darüber nachdenkt, sie zu besprechen. Ich bin Adelina, die kleine Schwester.
Und ich bin Alina, die große Schwester. Heute werden wir, wie gesagt, über The Gentleman sprechen von Guy Ritchie. Ist das richtig? Oder bilde ich mir gerade ein?
Ah ja, okay. Nein, dann ist alles richtig, was du gesagt hast bis jetzt.
Und dann habe ich gesehen, du hast noch zwei mir unbekannte Themen unter andere Medien mitgebracht.
Mhm, und das habe ich extra kryptisch geschrieben.
Sehr gut, weil ich habe absolut keine Idee, was das heißen soll. Einen Namen habe ich wiedererkannt, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, in welchem Zusammenhang du mir davon berichten willst oder erzählen willst. Und damit wird es eigentlich eine relativ sweete, kurze, sommerliche Folge, oder?
Mhm. Während ihr uns hier gerade hört, könnt ihr uns gerne auf unserem Instagram-Kanal besuchen, @autoplaypodcast.
Dort stellen wir euch einen Post zusammen, auf dem ihr alle Menschen, Filmposter und so weiter seht, über die wir reden werden.
Na gut, los geht's.
Neuster Scheiß.
So richtig neu ist es ja nicht.
Aber Adelina? Ja, aber ich habe letzte Woche von etwas erzählt, was 2014 rauskam und das war auch unter neuester Scheiß. Ich glaube, diesmal kommt es wenigstens halbwegs hin, oder? Es ist von 2024.
Ja, okay, 2024. Alvina hat es ja schon angekündigt, wir reden über die Serie The Gentleman. Die basiert auf einem Film von 2019, der auch The Gentleman hieß. Und die Storys sind sich im Großen und Ganzen recht ähnlich. Um was geht es da?
Genau, nur dass es diesmal eine Serie ist und dass die auf Netflix läuft. Genau.
Um was geht es da, Alvina?
Eigentlich ist es eine Krimikomödie, die jetzt in der Jetztzeit spielt und in England stattfindet. Das heißt, wir haben 8 Folgen, in denen wir einem adligen Soldatendude namens Edward folgen, der von seinem Vater, der plötzlich verstirbt, das Familienanwesen und den Herzogtitel Herzog von Halstead erbt und dabei irgendwie rausfindet, dass sein Vater wohl in irgendwelche komischen Geschäfte verwickelt hat, weil plötzlich sieht er sich als Verpächter, Teile des Anwesens sind nämlich verpachtet, an eine Drogenorganisation im Hanfaufbau wieder. Und das war wohl auch der Main Income der Familie. Und jetzt muss er sich plötzlich fragen, inwiefern bin ich jetzt selber nur Verpächter, tue so, als ob ich nichts weiß, bin selber in der Drogenorganisation aktiv und so weiter und so fort.
Ich meine, das war's. Das sind so die Storybeats. Und er hat jetzt natürlich vor, die Familie aus diesem Geschäft wieder rauszuholen.
Genau, deswegen, das spielt meistens auch auf diesem Anwesen. Der Drogenboss oder die Drogenbossin in dem Fall, Susie Glass, ist meistens bei denen, zumindest am Anfang der Serie. Sie ist genauso seine Gegenspielerin wie sein Bruder Freddy, der halt so der typische Adlige ist, der dachte, dass er das alles erben wird, plötzlich nicht geerbt hat und sich übergangen fühlt.
Mhm.
Und das ist so quasi das familiäre, geschäftliche Setup mit den wichtigsten Leuten, oder?
Genau. Also wir haben dann über 8 Folgen eben diese Story, wie ich schon gesagt habe. Er möchte dann raus und über 8 Folgen hinweg versucht er, seine Familie aus diesem Deal rauszuziehen. Und es ist natürlich eine Guy Ritchie-Serie, deswegen ist da immer irgendwas los. In typischer Guy Ritchie-Manier fliegen 1000 kleinere Nebengeschichten in der großen Hauptgeschichte auf dich zu, die es irgendwie verkomplizieren, diese einfach aufzulösen. Also es ist sehr, sehr, sehr schnell, finde ich.
Ist das typisch für Guy Ritchie? Das wusste ich gar nicht. Interesting.
Würde okay. ich schon sagen. Okay. Der hat immer sehr, sehr schnelle Sachen und da passiert immer recht viel. Also, dass du wie die ganze Zeit in so einem Adrenalinrausch bist, wenn du das guckst.
Das ist auch das, was mir gefallen hat, dass es so schnell erzählt war, dass viele Sachen passiert ist, aber dass die Plotpoints nicht zu abwegig waren. Weil was auch immer das neue Problem war, das eingeführt wurde, wurde das nicht auf unlogische Weise hinterher gelöst, sondern die Charaktere sind sich relativ treu geblieben, beziehungsweise wenn sie sich weiterentwickelt haben, haben sie sich entsprechend ihrer eigenen Persönlichkeit entwickelt. Was ich damit meine ist, besonders zu Anfang der Serie ist zum Beispiel Freddy ein großes Problem, sein Bruder, der halt offensichtlich nicht gut in die Zukunft gucken kann und überhaupt nicht abschätzen kann, was seine Handlungen für Konsequenzen haben werden. Das mit einer großen Portion von Entitlement führt halt dazu, dass er auch oftmals die Story so ein bisschen weiter nach vorne treibt und dafür sorgt, dass halt dieser Soldatendude Edward noch ein bisschen tiefer quasi in Susie Glass Schuld steht. Mhm. Weil sich sein Bruder halt eben doof verhält und er aber seinem Bruder helfen will und so weiter und so fort. Das bedeutet aber nicht, dass Freddy aus dieser Situation so lernt, als dass er das nie wieder macht, sondern auch wenn er quasi erst einmal zu Kreuze kriecht, wird er an späterer Stelle trotzdem eben wieder ähnliche dumme Sachen machen, die vielleicht nicht mehr ganz so doof sind und nicht mehr mit der gleichen Absicht, aber die sind doof.
Es das ist halt realistisch frustrierend, ne? Weil ja. Nur weil eine Person einmal Scheiße gebaut hat, hört sie nicht sofort auf, weiter Scheiße zu bauen.
Genau.
Vor allem nicht, wenn sie sowieso in dem Glauben aufgewachsen ist, dass ihnen die Welt gehört.
Ja. Und auch, und Mitte 40 ist und irgendwie immer noch denkt, das regelt sich alles von selber, weil ich es verdient habe, dass es sich von selber regelt.
Genau. Das macht es halt extrem frustrierend und zu gucken, weil das nervt halt, weil man ja keine Character Development, also keine Charakterentwicklung bekommt. Es nervt natürlich auch ein bisschen, dass der Edward nicht loslassen kann und ihn immer wieder rausholt aus diesem Mist, weil auch das, da denkt man sich, ja, irgendwann, er lernt ja nicht, lass es doch sein, aber realistischerweise hören die wenigsten Leute auf, ihre Familie immer wieder aus der Scheiße zu retten, sondern gehen immer tiefer mit denen rein.
Aber ich finde, es ist nicht so frustrierend, als dass die Sachen, die zum Beispiel Freddy macht, sind halt doof, klar, aber sie sind halt nie so doof und so gravierend wie halt das eine große Mal, als er Scheiße gebaut hat. Das heißt, man hat schon das Gefühl, dass er auch ein bisschen mitlernt und auch ein bisschen Goodwill zeigt. Das heißt, so frustrierend fand ich das dann doch nicht, diese Charakterentwicklung, weil sie doch eben, sie passiert langsam, sie baut sich langsam auf, aber sie passiert dennoch und deswegen hat man auch nicht so das Gefühl, dieser Charakter ist irgendwie, steckt fest in der einen Schublade, in der einen Schablone. Und das fand ich dann auch tatsächlich ganz gut. Hm? Achtung, Spoiler.
Okay, was meinst du, der schuldet ihr einem Drogenhändler 3 Millionen, als er das wieder abbezahlen soll und diesen Chicken Dance machen soll, tötet er den und dann macht er noch irgendwie, steigt er noch in irgendwelche unwichtigen Wettgeschichten ein. Welches davon meinst du?
Ich meine das mit dem Töten einer anderen Person, weil davor waren sie halt einfach nur Verpächter, aber plötzlich haben sie halt auch einen Mörder unter sich und um quasi seinen Bruder als den Mörder zu decken, also sie hat halt mega jetzt krass was gegen ihn in der Hand, was halt diesen Ausstieg sehr viel erschwert. Das heißt, das erstmal zu lösen und zu sagen, und jetzt versuche ich mich aus diesem Griff zu befreien, ist natürlich fast unmöglich. Und das sieht dann Freddy auch irgendwie ein. Natürlich baut er aber trotzdem weiterhin Scheiße, aber die ist dann nie so schlimm wie dieses eine Mal. Mhm. Weil da hat das ja drauf ankommen lassen, weil er Edward auch Ärger machen wollte.
Ja. Okay, die Serie ist super, super unterhaltsam zu gucken, weil natürlich die sehr im Guy Ritchie-Style sehr, wie schon gesagt, schnell ist. Die Charaktere sind extrem markant, würde ich jetzt mal sagen. Der Dialog ist auch recht unterhaltsam, also es ist eine unterhaltsam zu guckende Serie. Allerdings macht sie trotzdem etwas auf, was, glaube ich, schon sehr gesellschaftskritisch ist.
Meinst du, die Serie ist gesellschaftskritisch oder meinst du
nicht mit Absicht?
Ah, okay. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob sie absichtlich gesellschaftskritisch ist. Weil was wir ja bekommen, das ist das Narrativ vom moralischen Verfall, ne? Mhm. Die ganze Serie ist aus Edwards Sicht erzählt und Edward wird am Anfang als ein moralischer Typ dargestellt. Er ist nicht so ein Adliger, sondern er hat sich halt so ein richtiger Ärmel-Hochkrempel-Typ, der sich ja auch seine Position in der Armee irgendwie verdient hat, der auf der richtigen Seite kämpft und moralisch im Recht ist und damit ist auch das Gesetz auf seiner Seite. Ne?
Genau.
Und die anderen Menschen um ihn herum, die anderen Adligen, die sind irgendwie unmoralisch. Die sind so Lebemenschen, die machen sich die Hände nicht schmutzig, in Anführungszeichen, sondern managen eher so Sachen und die scheinen eher so vom Adelsnetzwerk überhaupt zu leben, anstatt von irgendwelchen Arbeiten. Ja. Und die anderen, die quasi nicht adelig sind und in dieser Serie auftauchen, das sind irgendwie die Klassenaufsteiger und die sind irgendwie aus dem Pöbel und sie steigen in der Klasse auf, sind aber trotzdem irgendwie ohne Moral, weil sie dazu lügen, stehlen, betrügen oder sogar morden müssen, um sich dann halt eben mehr Besitz und Einfluss zu verschaffen. Also irgendwie sind alle unmoralisch, außer Edward am Anfang.
Mhm.
Und dann passieren halt diese 8 Folgen und am Ende hat er einen ganz anderen Status. Irgendwie ist er jetzt nicht mehr so moralisch einwandfrei und unkorrupt oder wie man es sagt.
Interessant ist ja auch, dass so von beiden Seiten super viel Verurteilung da ist. Also die ArbeiterInnen, die aufsteigen, indem sie halt eben neureich werden durch Drogenhandel, die verachten den Adel,
mhm,
und die Adeligen verachten diese, weil sie sozusagen mit den Händen, also weißt du noch, diese, die machen schmutzige Geschäfte, die sind Billo und sowas, ne? Und ich glaube auch nicht, dass die Serie da Stellung bezieht für eine oder die andere Seite.
Hätte ich auch nicht gedacht, nee.
Sondern, dass, wie du eben schon sagst, wir einem moralischen Verfall zugucken, der bei anderen schon stattgefunden hat. Und wir gucken nur einem Charakter zu, der das gerade aktiv durchlebt. Und halt eben zeigt, dass egal wie, also in vielen Fällen ist ja nicht immer so, aber in vielen Fällen ist es egal, was deine guten Absichten sind. Wenn, mhm, dir ein Haufen Geld winkt, ein Bündel voller Geld, säckeweise Geld in deiner Zukunft zu sehen sind, dann lässt man sich trotzdem darauf ein.
Und meinst du, das ist die Gesellschaftskritik?
Nee.
Okay, was ist dann, oder meinst du, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist gar nicht der Teil, den du als Gesellschaftskritik siehst, sondern noch was anderes?
Ich glaube, sie kritisiert beide Schichten.
Okay.
Ich glaube, deswegen meine ich, es ist ausgewogen, sie besteht nicht die Stellung der einen oder der anderen, sondern es kritisiert unabsichtlich beide Schichten, die am Ende das gleiche Ziel haben und dann zu mehr oder weniger auch den gleichen Mitteln greifen, während die eine Schicht halt eben in sich hineingebacken hat seit der Geburt, dass sie das verdienen, dass das ihnen zusteht und die andere Schicht halt eben das wegnehmen will.
Mhm. Ich weiß, woran ich auch denken musste, als du das gesagt hast. Ich dachte, du meinst vielleicht diesen anderen Typen. Es gibt noch so einen Charakter, der quasi so, er ist nicht alter Adel, er hat aber trotzdem schon in mehr als einer Generation Geld, aber er kommt halt aus den USA, ist also neureich. Ich glaube, der heißt Johnston, oder?
Ja, Johnston mit einem T.
Genau, Johnston. Und dieser Johnston will ihn halt einfach irgendwie noch in komischere Geschäfte verwickeln, als er das schon durch Susie Glass ist, ne? Und die Begründung, die Johnston immer sagt, ich dachte, die meinst du, wäre quasi eventuell die Kritik, nämlich Johnston sagt immer wieder, wir sind im Dschungel, das Recht des Stärkeren, by all means, egal wie, du musst dich einfach durchsetzen und du musst quasi einfach dein Revier markieren und deine Größe und deine Stärke beweisen. Das sagt er immer und immer und immer wieder, also sagt Edward auch direkt ins Gesicht, deine Vorfahren wären nicht da, wenn sie nicht genauso wie ich jetzt gehandelt hätten, nur für ihre Zeit.
Dieser Charakter und wie der Charakter handelt, ist ja ein teilweise festes Element in vielen Geschichten, die in Großbritannien spielen. Nämlich wird dann gezeigt, dass es sozusagen ein Ziehen auf in drei Seiten ist. Wir haben erstmal den Adel, der gegen die Arbeiterklasse kämpft, ne? Beziehungsweise umgekehrt. Und dann wird immer noch von der Seite eine Art Charakter hineingeschoben. Und das ist nämlich meistens jemand, der aus US-Amerika kommt. Und die mit dieser etablierten Ordnung, die im Großbritannien herrscht, die mit der nichts anfangen können und die auf allen Seiten auf den Kopf stellen wollen. Zum Beispiel in Peaky Blinders wurde das ja auch gemacht. Hast du Peaky Blinders geguckt?
Ja, natürlich.
Da haben wir ja die Shelbys, die ja, ja, eben diesen, die, wir, da folgen wir den AufsteigerInnen, ne? Den Shelbys aus der Arbeiterklasse und in Birmingham. Und irgendwann fangen die ja an, in der Politik mitzumischen, wo die ja noch großenteils vom Adel vorbestimmt wird und mit denen sich zu streiten. Und dann wollen sie Geschäfte in Amerika machen, in US-Amerika. Und dann kommen diese Gangster aus New York ja rüber, diese italienischen Gangster, diese US-amerikanisch-italienischen Gangster kommen dann ja rüber. Und dann findet der Machtkampf ja irgendwie zumindest kurzfristig dreiseitig statt, falls du dich da an diese Plotline erinnerst. Und das finde ich so eine typische Erzählung für Großbritannien, wo die Leute immer noch denken, am wichtigsten ist für uns, was hier drin stattfindet.
Mhm.
Aber dann kommt immer noch von außen jemand aus US-Amerika rein und bringt das Schiff ins Wanken.
Und spiegelt denen dadurch erst recht, wie klassistisch sie eigentlich sind als Gesellschaft, weil er ja weder da noch dahin passt. Das heißt, in dem Moment, in dem man nicht eingeordnet werden kann, wird halt klar, ach ja, krass, wir sind ja auch eine sehr klassistische Gesellschaft. Wir haben ja noch immer Standesklassen, die sehr weit wirken, weil wenn das nicht so wäre, könnte er an Außenseiter auch einfach einsortiert werden.
Mhm. Also es ist noch dieses alte, dieses Überbleibsel aus der, weiß ich nicht, viktorianischen Zeit von, wir haben den Adel, wir haben die Arbeiterklasse und wir haben die neue Gesellschaftsgeschichte, die Geschäftsleute, die aus in US-Amerika natürlich im Kapitalismus entstanden sind und dann langsam aber auch ja ihren Weg um die Welt herum gemacht haben mit diese kapitalistischen Werte, die sie transportieren.
Mhm. Ja, und ich muss sagen, die Serie ist ja lustig geschrieben und die Charakter sind ja likable, aber nichtsdestotrotz würdest du ja sagen, dass das, wie die Figuren leben, ein Leben ist, wie ich es haben will. Weder das eine noch das andere. Und damit ist ja irgendwie auch die Serie ein bisschen kritisch. Das Ding ist halt eben, dadurch, dass immer wieder das auch wieder so gesagt wird, finde ich, auf der sprachlichen Ebene nochmal gesagt wird, dass man das auch machen muss, weil das ja quasi ein natürlicher Instinkt des Menschen ist, das quasi wie im Dschungel, man sich der Stärkere sich durchsetzt und so weiter und so fort, hat das auch manchmal so ein bisschen so ein, ja fast schon so eine Entschuldigung für solche Haltung. Weißt du, was ich meine? Dass ich finde, dass es für uns klingt es wie Kritik, weil wir das beide nicht gut finden und problematisch finden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand anderes sich das anguckt und sich das nicht als Kritik sieht, sondern als, ja stimmt, Menschen sind auch nur Tiere. Wir müssen uns gegeneinander durchsetzen.
Ja, ja, na klar. Also vor allem, sorry, dass ich jetzt hier, ich meine, wir gucken es auch und du schreist mich immer an, weil ich sage, wer ist die Intended Audience? Und ich glaube, sehr viel Intended Audience für Guy Ritchie sind auch so junge Männer.
Kann sein, ja.
Und ich glaube, für die ist diese Message, sei Alpha, setz dich durch, glaube, die sind eher mit der gekauft, als jetzt vielleicht du und ich.
Ja. Das Einzige, was mich dann, wie soll ich sagen, ein bisschen positiv stimmt, ist, dass Johnston, dieser Amerikaner, halt wirklich nicht als sehr positiver Charakter dargestellt wird, sondern auch ein bisschen als nerviger Charakter. Und dann hoffe ich, dass deine Message nicht so gut ankommt.
Ja, aber da kann ich mal wieder sagen, okay, dann reden wir wieder von Nationalismus. Also abschotten gegen das Eindringen aus US-Amerika.
Voll.
Unsere Kultur ist besser. Ja. Und das weiß ich nicht, finde ich auch
find so gefährlich. Finde ich auch nicht besser. Ja, na klar.
Ja.
Im Prinzip hat mir die Serie trotzdem gut gefallen, ne? Ich finde, ein Narrativ vom moralischen Verfall zu sehen, ist nicht unbedingt etwas, wo ich nicht einschalten würde, sondern das gucke ich mir genauso gerne oder ungern an wie alle anderen Sachen. Ich musste aber sagen, dass tatsächlich, so wie wir auch vorhin gesagt haben, die Serie ist wirklich von der Struktur, wie sie die Sachen erzählt, wie schnell sie dann auch teilweise erzählt und wie viele Erzählstränge noch mit reingeflochten werden unterwegs, die quasi Nebenstränge aufmachen und tatsächlich auch, wie sie geschrieben ist, also dass sie auch relativ unterhaltsam geschrieben ist, finde ich sie wirklich eine sehenswerte Serie, muss ich zugeben.
Mhm. Ich mag auch die Schauspieler, also ich mag auch Theo James sehr gerne, ich mag Kaya Scodelario so gerne, Daniel Ings, Herr Freddy spielt, ist sehr gut, Vinnie Jones spielt mit, Giancarlo Esposito spielt mit. Also alles finde ich sehr, sehr gute Schauspieler und auch die Nebencharaktere, die sind, kann ich jetzt nicht die SchauspielerInnen aufzählen, aber die sind trotzdem sehr, sehr markant, wie schon gesagt, markant gezeichnet als Figuren und die SchauspielerInnen, die sie dafür angeheuert haben, die bleiben trotzdem im Gedächtnis, wie zum Beispiel diesen Jethro, der Geldzähler.
Ach so, oder, ja, stimmt.
Mhm. Oder der Jimmy, der das Weed macht, also der Weed Growing, ne?
Der ist quasi der Gärtner.
Genau, der. Also die sind schon jetzt nicht die super bekanntesten Menschen, die sie spielen, aber die haben es geschafft, für die auch Schauspieler zu finden, die es schaffen, den Figurencharakter einzuhauchen, dass die im Gedächtnis bleiben.
Das stimmt. Du musst jetzt eine Konklusion machen, Adlina. Jetzt, wo wir drüber geredet haben, hattest du das Gefühl, dass wir schon vorher drüber geredet hatten?
Ja.
Echt?
Mhm.
Nee.
Doch.
Aber was denn?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich schon darüber bei dir beschwert habe, wie sie Klasse darstellen. Und auch, wie sie die Frauenrolle darstellen. Das habe ich jetzt natürlich alles gar nicht angesprochen.
Nee, das hast du nicht gesagt. Und die Frauenrolle?
Habe ich das nicht gesagt?
Nee.
Wie sie Susie Glass benutzen. Also sie wird eingeführt als starke Frau. Und dann wird es immer weiter klar, dass sie eigentlich nur ein Mundstück praktisch ist. Eine Handpuppe, eine wie auch immer, des Vaters, der dahinter steht. Also sie ist eigentlich nur, so kam das mir teilweise zumindest drüber. Die ist zwar eine eigenständige Person, aber trotzdem sind ihre Entscheidungen selten eigenständig getroffen. Und ich glaube, ich habe jetzt schon mit dir darüber geredet. Und überhaupt.
Mm-mm. Das kommt mir komplett unbekannt vor, Adlina.
Fand ich auch. Dieses Setup, dass wir sehen die natürlich und die sind beide attraktiv und jung. Und man weiß sofort, wo das hinführen wird.
Ach so, dass die sowieso so als dualistisch eingeführt werden, ne? Also sie ist der Hauptgegenspieler gegen den jungen, attraktiven Mann und dementsprechend muss es auch auf etwas Romantisches hinauslaufen.
Genau, ja. So ein bisschen kam mir das auch, Avina, wirklich, ich bin der Meinung, ich habe das dir schon erzählt.
Aber nein.
Ich weiß nicht, wer von uns hier mehr Löcher im Gehirn hat, im Gedächtnis. Who knows?
Ich weiß es nicht, aber kommt mir komplett unbekannt vor, während du das sagst.
Na gut.
Okay, jetzt haben wir es on tape, damit ich es mir nochmal anhören kann, sollte ich es vergessen, dass ich schon mal mit dir darüber geredet habe.
Okay, freut mich für dich.
Ah, gibt es eigentlich eine zweite Staffel, Adlina?
Ja.
Hast du damit? Ja, echt, wann?
Frühestens 25.
Okay.
Okay, Empfehlung von unserer Seite, wenn ihr sie noch nicht geguckt habt. Und wir ziehen jetzt weiter zu anderen Medien.
Andere Medien.
Alvina.
Adlina.
Ich habe dir erzählt, du sollst unbedingt My Lady Jane gucken.
Ja, und das habe ich nicht gemacht, aber ich habe dir gesagt, dass ich reingeguckt habe.
Mhm.
Ich habe es im Kopf.
Okay.
Das war diese Story, die auf Amazon Prime war und da war irgendwie der halbe Derry Girl und Sex Education Cast und der hat über eine alternative Geschichte, Historienerzählung von der einen Frau von Henry dem VIII., also der Tudor-Geschichte.
Na? Du hast ungefähr verstanden, um was es geht. Wir gehen jetzt nicht darauf näher darauf ein. Aber ja, tolle Serie, auch eine riesige Fanbase online. Wurde von Amazon Studios produziert. Auch Amazon Studios gibt nicht bekannt, wie gut eine Serie ist, zahlentechnisch. Was sie bekannt gegeben haben diese Woche ist, dass sie absetzen.
Echt? Es wird schon wieder abgesetzt?
Mhm.
Tja, Adlina.
Deswegen, ich weiß nicht, ob du sie noch gucken musst, ehrlich gesagt. Die ist, glaube ich, seit ungefähr 2 Monaten draußen. Und schon hat sie nicht die Numbers gefahren, die sie sich versprochen haben.
Aber die haben sie auch noch nicht beworben. Ich weiß überhaupt nicht, wie du die Sachen immer findest, weil wenn du mir davon nicht erzählst, bekomme ich nur ganz, ganz selten mal mit, was auf Amazon Prime läuft. Und dann müssen das Sachen sein, die auch wirklich beworben worden sind irgendwo, die entweder online oder bei Social Media oder sonst irgendwo aufpoppen. Das gibt ja, keine Ahnung, Billboards oder sonst irgendwas. Ich gucke mir sowas ja bewusst an teilweise. Und bei sehr vielen Sachen und sowas bei My Lady Jane auch, wir werden das einfach nicht.
Ja,
nicht
ich weiß,
dass ich das sehen kann.
Die machen ganz komische Geschichten mit dem Marketing. Dann,
ja.
Die kam am 27. Juni raus, ne? Also zu dem jetzigen Zeitpunkt weniger als 2 Monate. Und schon haben sie gesagt, ist nicht erfolgreich genug. Und was ja auch ganz oft der Fall ist, ne? Ist, dass eine Serie erst in der zweiten Staffel richtig bekannt wird. Und früher haben die ganzen Fernsehsender noch gesagt, manchmal spendieren wir eine zweite Staffel, damit ihr sozusagen. Weil es gibt, wie heißt es auf Deutsch, es gibt diese Wachstumsschwierigkeiten, ne? Auch im Fernsehbusiness, dass du die erste Staffel machst und die scheint okay zu sein, aber nicht richtig gut. Und in der zweiten Staffel, wenn sie dann alle miteinander eingearbeitet haben und sowas, ne, dann wird es erst richtig, richtig gut. Das war zum Beispiel bei Parks and Recreation so. Die erste Staffel war so, meh, und wenn du dann ab der zweiten guckst, super Serie, ne? Aber diese, wie heißt das auf Deutsch?
Greedy Studio Bosses?
Ja, diese gierigen Studiobosse, die nur noch von Zahlen getrieben werden und kein Interesse mehr daran haben, dass es irgendwie Art von Unterhaltung, von Kunst ist, ja, die geben diesen
anderen Sachen nicht besonders viel
Chance.
Links,
die
ne?
geben diese Chance nicht mehr, ja, genau.
Vor allem Sachen, die mal ein bisschen anders erzählt werden, weil jetzt zum Beispiel My Lady Jane würde ja quasi auf der Bridgerton-Welle reiten. Also die einen gucken Bridgerton und die Leute, die so ein bisschen die Satire von Bridgerton gucken wollen würden, müssten wahrscheinlich bei My Lady Jane einschalten.
Ja, also marketingtechnisch hätten sie das einfach 100% als Alternative zu Bridgerton anpreisen sollen, denn es
vor allem als Satire zu Bridgerton halt
genau.
eben.
Es war Revisionist History, es war ein bisschen Fantasy dabei, was bei Bridgerton nicht ist. Die hatten aber zum Beispiel auch einen schwarzen König und es war super, super sexy, weil die ganzen Leute die ganze Zeit nackt waren.
Und absichtlich auch funny, ne? Weil
genau.
im Gegensatz zu Bridgerton, das war vielleicht mal unabsichtlich funny. Aber Bridgerton hat sich ja ernst genommen. My Lady Jane nimmt sich ja nicht ernst.
Nee, also das tut mir leid. Ich wollte dir nur dieses Update geben, weil ich natürlich super wütend auf die Streamer bin. Und weil ich,
Auf die Streamer, auf die Streaming-Plattform, oder?
Ja, ja, das
du
meine
ich
mit
sind Streamer.
Die Streaming-Plattformen. Und natürlich, weil ich mir dachte so, ja, ich weiß nicht, ob du es noch gucken musst. Richtet sich nach Büchern. Diese Buchreihe ist eine komplette Revisionist History-Buchreihe über weibliche Personen. Das heißt, wenn sie sich nach den Büchern gerichtet hätten, wäre es in der zweiten Staffel sowieso bei eine andere Person gegangen.
Okay. Also naja, vielleicht kauft ja noch jemand anderes die Serie und die führen das einfach auf einer anderen Plattform weiter.
Ich wüsste halt nur leider nicht wer. Also für eine normale.
Oder so.
Ja, das ist schon wieder zu viel sexueller Content dabei, Alvina.
Oh, das wäre so lustig. Stell dir mal vor, My Lady Jane wäre bei Hallmark. Das wäre so funny.
Dann würden die sich plötzlich, Alvina, mit 3 Metern Abstand zublinzeln.
I know. Okay. Danke fürs Update. Sad Story.
Gut.
Hast du noch was Gutes?
Ja, ich habe ein Update, das ich sehr interessant finde, weil das etwas sagt über auch wieder, wie die Gesellschaft aufgestellt ist. Und zwar gibt es die Sängerin Chappell Roan. Die macht gerade so Pop und die ist gerade sehr, sehr, sehr berühmt. Also die hat ihren Breakthrough, wenn man immer sagt, ja, die kam aus dem Nichts geschossen. Sie arbeitet halt seit 10 Jahren aus dem Nichts geschossen zu kommen. Jetzt hat sie es endlich geschafft.
Ich gucke mir kurz ein Bild von ihr an, okay, wenn ich darf. Chappell Roan.
Chappell Roan, ja.
Die hat aber ein sehr so, irgendwie sehr markantes, irgendwie so klassisches Gesicht. Die finde ich, die sieht teilweise auf den Bildern aus wie Dieter von Tees.
Das kann gut sein. Sie arbeitet natürlich auch sehr, sehr viel mit so, also sie nennt ihre Bühnenpräsenz, nennt sie auch ihre Drag-Persona und so, ne?
Ah ja, sie sieht irgendwie aus wie so Dieter von Tees meets Vivian Westwood, oder?
Mhm.
Okay.
Und ja, sie ist halt, ich würde sie ehrlich gesagt als so Theater-Kid einstufen, also so ein Kind in der Schule, das immer so Theater und Musical und so gemacht hat, ne? Also sehr dramatisch. Also, die ist gerade super, super berühmt. Ihr Album The Fall and Rise of a Midwestern Princess geht darum, wie sie aus einem, ich glaube, 6000 Seelen Dorf im mittleren Westen der USA sich aufgemacht hat nach L.A., um eben berühmt zu werden. Aber halt auch eben, was wichtig ist, verarbeitet sie ganz stark die Compulsive Heterosexuality, die sie eben in diesem Ort eingeimpft bekommen hat. Also diese verpflichtende Heterosexualität, die man in so einem Ort, weil der halt nicht wirklich was anderes kennt, übernimmt und dann irgendwann erstmal rausbrechen muss. Sie verarbeitet, wie ist mein Weg gewesen von, dass ich dachte, ich bin heterosexuell zu, ich bin eigentlich
lesbisch. Ist sie queer? Ist Chappell queer?
Also und, ja, sie ist lesbisch.
Okay.
Und die macht halt super poppige Musik und die halt Leute auch auf einer tieferen Ebene anspricht, weil es halt nicht so wirklich viele Popstars gibt, die offen lesbisch sind und das auch in den Songs ansprechen und dabei halt auch so fun, also so unterhaltsam sind, weil ihre ganzen Lieder, ihre Stage-Personality, wie sie sich gibt, ist halt super unterhaltsam, ne?
Mhm.
So, sie hat ein Lied und das heißt Hot to Go. Für dieses Lied hat sie sich einen Tanz überlegt. Und zwar ist es so ein bisschen wie der Macarena oder der YMCA-Tanz, dass du eben nur mit den Schultern und Oberarmen diesen Tanz machst.
Mhm.
Und das ist sozusagen, du machst halt mit deinen ganzen Oberarmen dieses H-O-T-T-O-G-O. Und das performt sie natürlich auch bei jeder ihrer Shows. Und sie will, dass die Leute das mittanzen. Sie hat sich diesen Tanz überlegt. Und in jeder Show macht sie so ein, okay, ich habe einen Tanz. Wir werden jetzt zusammen einstudieren und dann spiele ich das Lied.
Mhm.
Und jetzt war sie vor einigen Tagen auf einem Festival und hat eben mit dieser Menge diesen Tanz eingeübt.
Ja.
Und dann guckt sie rüber und dann ist sie wütend geworden. Und zwar hat sie nämlich zur VIP-Loge rüber geguckt. Und hat gesehen, die machen nicht mit.
Ah.
Und dann ist sie ausgerastet und hat die angeschrien. Und ich lese es dir jetzt auf Deutsch vor. Es ist so komisch, wie die VIPs denken, sie wären sowas von viel zu cool, hier mitzumachen. Und dann läuft sie so weg und dann kommt sie zurück und dann hat sie richtig angebrüllt. Ihr macht keinen Spaß. Macht jetzt gefälligst Spaß und versucht mitzumachen. Also, you're not fun. Be fun and try.
Mhm, okay. Wie findest du das?
Also aus der normalen Menge kam dann natürlich erstmal Jubel für sie, ne?
Ja.
Und die Reaction auf TikTok war, dass alle schadenfroh waren.
Gegenüber den VIPs, oder?
Gegenüber den VIPs. Ja. Normales Ticket in den USA kostet inzwischen für sie zwischen $300 und $700.
Mhm, krass.
Wenn du also in die VIP-Area rein möchtest, kommst du da unter 1000 nicht rein.
Talking about classist societies.
Genau. Und dann war nämlich der Diskurs auf TikTok, die VIPs sind hier zum Konsumieren. Die sind nicht mehr da, um die Kunst zu genießen, um Spaß zu haben, um ein Erlebnis zu haben, sondern die sind da, um sagen zu können, wir waren da, um das zu konsumieren und eben auch gleich weiter zu verkaufen als auf Instagram und wie auch immer. Guck mal, wie cool ich bin.
Teil ihrer Marke, das ist mein Charakter und damit bilde ich meinen Charakter oder was?
Mhm, genau. Und guck mal, wie cool ich bin. Ich kriege VIP-Tickets zu Chappell Roan. Ihr müsst euch dafür blechen und ich sitze im VIP-Bereich.
Und ich kann es blechen oder ich habe es mir bezahlen lassen. Das meinst du? Weil
genau, ja.
Sie mussten es ja auch blechen, aber es ist ihnen halt egal, weil es halt für sie eventuell einfach keine größere Bedeutung hat, die Summe.
Mhm, genau.
Mm.
Was ist deine Meinung dazu? Willst du kurz darüber nachdenken?
Ich kann es einerseits verstehen, andererseits halt nicht. Es ist zwar ein Geben und ein Nehmen zwischen den ZuschauerInnen und den Artists, dass du guckst ja die Leute live an, weil du ihnen auch deine Reaktion zeigen willst auf den Song, weil die Energie, die sie dir geben, indem sie dir ihre Musik entgegenschreien, die nimmst du natürlich auf und spiegelst die, um die Performance selber mit zu beeinflussen, weil sonst könntest du dir auch einfach nur alles auf Tape angucken oder einfach nur als YouTube-Video oder sonst irgendwas oder als Zusammenschnitt. Aber du gehst ja hin, weil es halt live nochmal ein anderes Erlebnis ist. Das heißt, eigentlich ist das halt so ein Geben und ein Nehmen zwischen diesen beiden Gruppen, sage ich mal, Artists und ZuschauerInnen. Aber welche Art von Energie du an dem Abend geben kannst oder willst, zurückgeben kannst oder willst, ist ja trotzdem eine individuelle Entscheidung. Das heißt, wenn du jetzt ein Mensch in diesem VIP-Bereich oder auch nicht im VIP-Bereich bist und zum Beispiel den Tanz nicht so mitmachen kannst oder willst, dann ist das ja trotzdem was Individuelles. Die kann ja niemand, also der kann ja niemand sagen, nur weil du das Ticket gekauft hast, musst du jetzt Fun sein. Du kannst auch einfach depressiv sein und nicht Fun sein, aber trotzdem davon was haben, dass du dich dem aussetzt. Deswegen ist es für mich so, ich finde es irgendwie komisch, jemand fürs Nicht-Mitmachen dingsen zu müssen. Aber wenn es etwas ist, was sie stört und was sie immer bei den VIPs beobachtet, dann kann sie auch einfach sagen, dann schaffe ich zumindest auf meinem Konzert einfach die Klassengesellschaft im Zuschauerraum ab. Wenn Chappell Roan jetzt sagt, ich möchte auf meinen Konzerten einfach generell keine VIP-Bereiche mehr haben, weil diese Leute sind kein Fun, das fände ich irgendwie konsequent und spannend, weil ein VIP-Bereich weniger bedeutet mehr normale Tickets für andere. Und es bedeutet, dass es halt zumindest auf dem Konzert während der Veranstaltung halt eben keinen Bereich gibt, wo jemand besonders ist und wo jemand der Pöbel ist. Und wenn sie das so denkt, dann kann sie das ja wohl durchsetzen und sagen, nö, soll bei mir nicht so sein. Dann wären halt alle die gleichen unter gleichen und dann wären halt die langweiligen VIPs einfach irgendwelche Gesichter in der Menge, die dann halt, wenn sie nicht mitmachen, auch nicht weiter auffallen. Problem gelöst.
Stimme ich dir zu, weiß ich halt nur nicht so genau, wie das funktioniert, inwieweit der, nicht die Veranstalter, sondern der Veranstaltungsort da mitreden darf. Also da kenne ich mich jetzt nicht genug aus, um zu sagen, sie kann das durchsetzen mit ihrem Label, weil ich ja nicht wirklich weiß, was der Veranstaltungsort da, aber ja, man könnte ja auch sagen, die VIP-Area ist jetzt komplett eine Area für Disabled People oder sowas.
Ja, genau, oder für Leute, die sie einlädt, weil sie sagt, ich verlose unter meinen Fans halt einfach den Zutritt zum VIP-Bereich und das sind halt einfach, es ist halt einfach Losverfahren oder eine Person, die, keine Ahnung, einen Fanclub für sie anführt oder sonst irgendwas. Also man kann sich ja tausend andere Möglichkeiten überlegen, wer sich da auf ein erhöhtes Podest gegenüber der Artist stellen darf und muss das ja nicht unbedingt mit monetären Sachen verknüpfen.
Ja, ich stimme dir zu. Man muss, also ich finde nicht, dass man gezwungen werden kann zu performen. Es ist halt, glaube ich, wirklich für sie nur auffällig, weil halt immer eine gewisse Art von Leuten, die auch am nächsten an der Bühne dran sind sozusagen, komplett nicht engagen wollen mit ihr und ihrer Musik. Und sie performt halt, damit es irgendwie ein Feedback gibt.
Ja, dann.
Und es kommt halt nicht.
Ja, dann belohnt auch andere Leute dafür, dass sie da stehen dürfen. Wenn die Leute, die belohnt werden dafür, dass sie es sich leisten können, dir nicht passen an der Stelle, dann belohnen andere.
Ja, fände ich zumindest interessant und wie du schon sagst, konsequent. Und wie man ja auch gesehen hat, dass die Leute gejubelt haben, ist ja da auch schon.
Mich interessiert eher, Adelina.
Wieder irgendwas, was ich dir nicht sagen kann wahrscheinlich. Wo hat sie performt und wie viel Uhr ist sie aufgetreten? Wer war ihre Vorband? I don't know.
Nein, ich habe sie ja gegoogelt und gucke mir ihre Bilder an und sie hat ja schon einen sehr krassen Look. Du sagst ja selber, es ist ihre Drag, wie soll ich sagen?
Persona.
Persona, das heißt, sie performt auch Weiblichkeit, sie überschminkt sich, sie überzeichnet gewisse Features in ihrem Gesicht und dadurch wird sie auch nicht mehr konventionell schön und steht für mich damit in krassem Gegensatz zu anderen Pop-Sternchen, sage ich einmal, von denen auch viele gefeiert werden zurzeit und auch sehr bekannt sind. Und mich interessiert, warum ich hier mindestens 3, 4, 5 Bilder sehe von irgendwelchen Teen Vogue und sonst irgendwo, wo Sabrina Carpenter und sie gegenübergestellt werden, weil sie ja sehr heftig unterschiedlich
genau,
sind.
Genau, Sabrina Carpenter hat ihren, ich glaube, Good Luck Babe gesungen. Und Sabrina Carpenter kann ja auch gut singen und Chappell Roan kann auch sehr gut singen. Was sie halt macht in ihren Songs ist halt, die sind halt unterhaltsam auf der Ebene, dass sie nie sich hinsetzt und den Song von vorne bis hinten durchsitzt. Also es ist nie so, erste Strophe, zweite Strophe, dritte Strophe und alles klingt immer gleich, weil die Struktur, wie das die musikalische Struktur, wird einfach immer copy and pasted mit neuem Text. Sondern sie macht halt wirklich viel Aufwand. Also es gibt immer, wie sie es performt, ändert sich. Es gibt einen Bruch zwischen, in welcher Stimmlage sie singt und sowas. Also du kannst den Song hören und es fällt dir immer was Neues auf, weil einfach du komplett überrascht wirst, dass sie plötzlich so singt statt so. Und Sabrina Carpenter singt ein bisschen konventioneller. Zum Beispiel kennst du Espresso. Da das ist schon so eher das typische Poppige, ne? Und sie kann trotzdem sehr gut singen und die hat den Song eben einmal nachgesungen, aber halt auf akustisch. Und dann halt eben ohne diese crazy Einschübe und so, die Chaperone macht, aber halt akustisch und nur über ihre Stimme getragen. Und das ist trotzdem sehr schön, aber es, finde ich, hält dich nicht so bei Stange wie das, was Chaperone singt.
Okay, muss ich mir mal beide Sachen anhören. Und das ist jetzt die Verbindung von den beiden, weil ich finde, die sind teilweise wie Tag und Nacht, wenn man die direkt nebeneinander sieht.
Letztens eine interessante Diskussion gehört, wo jemand meinte, Sabrina Carpenter ist ja nur die 2020er-Version von Katy Perry. Weil ich weiß nicht, ob den Leuten, nachdem sie hatten unseren Podcast wohl nicht gehört, hatten deine Analyse von Katy Perry nicht gehört, deine sehr vernichtende. Und weiß ich nicht, ob sie Sabrina Carpenter so beleidigen wollten.
Ja.
Weil sie halt eben meinten, sie macht halt auch so soulless, mindless Pop, mit dem halt gerade was so ein bisschen, was gerade so im Gespräch kulturell ist, gesellschaftlich. Und wenn sie nicht irgendwie aufpasst, wird sie genauso in der Versenke verschwinden wie Katy Perry, die übrigens immer weiter sich in die Scheiße reitet, aber halt auch von selber. Also die hat
auch von selber.
Das wollte ich eigentlich gern.
Auch, ja, du meinst einfach selbst verschuldet.
Ja, ja, du kannst niemandem sagen, hey, die haben Katy Perry gezwungen, das zu machen. Die hat das selber gemacht. Ja. Wie auch diese Geschichte mit Dr. Luke. Sie hat wohl in dem Video performt und da stand sie auf so am Strand, auf so Sanddünen und hat performt. Und das war super romantisch und mit so einem schönen Filter. Und jetzt hat die ein Problem. Das war ein Naturschutzgebiet, in das sie nicht hätte gehen dürfen.
Das mit der die Strandszene, wo ich dir gesagt habe, dass ich die komisch finde mit der Blow-Up-Doll-Dings und so, wo sie da so liegt und sich irgendwie aufbläst. Weil da lag sie doch an einem Strand und hat da...
Ich weiß nicht, ob es, also diesem BBC-Artikel kann ich jetzt nicht entnehmen, ob das für diese Szene war, aber es war für ein Musikvideo. Sie hat es auf den Balearen gefilmt, in einem ökologisch sensiblen Sanddünen, wo sie nicht hätte drauf gedurft. Also auch, da, auch wieder eine Sache, wo man sagt, Katie, keiner hat dich mit einem Stock auf die getrieben.
Vor allem, warum sagst du Katie?
Katy Perry, wie soll ich sie denn so nennen? Katy Perry, Mrs. Perry? Ich weiß nicht, ob sie...
Miss Perry?
Miss Perry? I don't know, dude. Das scheint ein bisschen deine Schuld hier zu sein, ne?
Ich finde auch übrigens gut, auch wieder so eine Art Update jetzt. Ich finde es jetzt gerade gut, dass die Boxerin, über die wir letztens gesprochen haben...
Iman Khalif, ja.
Genau, dass sie jetzt sich tatsächlich rechtlich wehrt gegen Cyberbullying durch unsere zwei, in Anführungszeichen, allerliebste Twitter-UserInnen, Elon Musk und J.K. Rowling.
Ja, ich weiß nicht so genau, wie das rechtlich aussieht, weil sie natürlich diese Anzeige sozusagen in Frankreich gestellt hat, aber die Hoffnung ist ja, wenn sie es durchdrücken, dann ist es ja europaweit geltend. Also dann hat ja zum Beispiel Elon Musk kein Problem, wenn er nach Brandenburg möchte, um in seiner Fabrik rumzufurzen. Und J.K. Rowling, ja, die kann halt ihre Insel nicht mehr verlassen und ihr verrottendes Schloss.
Das, denke ich, so wird der Fallout sein dann.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind reich genug, um wegzukommen, Avina. Es tut mir leid, es tut mir sehr schrecklich leid. Ich hoffe, es wird besser. Man sagt ja immer, ach, diese ganzen esoterischen Leute erzählen dir ja immer, denke die Gedanken, die du willst, dass passieren und schicke diese Energie raus, von der du hoffst, dass sie in der Welt fehlt.
Das ist echt, das klang gerade, als hättest du es irgendwo abgelesen. Sowas sagen die. Krass, ja.
Das hat mir eine esoterische Tante gestern erzählt. Ja,
ach so, okay.
Deswegen weiß ich noch ganz genau. Aber wie gesagt, ich kann es leider nicht. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise jemand die beiden belangen wird. Dafür sind die zu reich und dafür gelten die Gesetze nicht für sie.
Vielleicht merken die aber trotzdem, dass es ein bisschen stressig ist, weißt du?
Ich glaube eher das Gegenteil, dass sie sich mit ihrem Geld dagegen wehren können und dann merken, hey, es gibt überhaupt nichts, das uns stoppen kann.
Okay.
Und dann können sie es erst so richtig drauf anlegen, weil fuck it, wir haben schon so einen Scheiß gesagt und also wir haben diese größten Lügen erzählt und keiner belangt uns dafür. Das heißt, wir sind unantastbar. Ich glaube, in denen wird das nur diese Unverwundbarkeit und wir haben es verdient stärken.
Dann gucken wir einfach, Adlina, weil mein Outlook ist, vielleicht merken die, oh, das ist doch ein bisschen anstrengend. J.K. Rowling hat seit einer Woche quasi fast nichts mehr getwittert und so weiter. Das heißt, irgendwie scheint es ja trotzdem hinter den Kulissen zu Stress geführt zu haben. Und alleine der Fakt, dass sie dann eine Woche lang nicht twittert, dass ihr aber ihr Main Outlet ist, über das sie mit ihren Fans in Kontakt bleibt, scheint ja trotzdem so zu sein, dass sie sich ein bisschen einschränkt. Und allein diese Einschränkung kann ja schon ein bisschen unangenehm sich anfühlen, weißt du? Deswegen ist das mein Outlook. Vielleicht hast du natürlich auch recht, wir werden einfach in einem Jahr oder in zwei Jahren sehen, wie die beiden sich weiterhin verhalten.
Ja, schade, schade. Na gut, Davina. Das war es jetzt auch von mir. Ich habe auch keinen Ausblick, außer um dir nochmal zu sagen, Emily in Paris, die erste Hälfte der fünften, vierten, keine Ahnung wie vielte, die erste Hälfte der neuen Staffel ist draußen. Du kannst es gucken. Witzigerweise scheint es so, als hätten diese 2 Jahre Pause dazu geführt, dass die Leute, also die SchreiberInnen, sich mal in den sozialen Medien rumgetrieben haben. Mhm. Das ist der einzige Teaser, den ich dir gebe.
Okay, du willst mich so richtig andingsen, ne? Aber ehrlich gesagt, ich habe das bei Richardton gemacht und ich habe es ein bisschen bereut, weil ich finde das ja auch ein Unding, erst die eine Hälfte, dann die andere Hälfte der Staffel zu droppen, vor allem, wenn es nur so 3, 4 Folgen sind. Und ich denke mir immer so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also, ja, es ist sowieso schon anstrengend, irgendwie das Interesse hochzuhalten und jetzt wird es noch schwieriger. Aber jetzt kriege ich natürlich Lust, das zu gucken, aber ich werde mich trotzdem wahrscheinlich zurückhalten, Adlina, und es einfach gucken, wenn der zweite Teil da ist, weil ich bei Richardton habe ich es bereut.
Ist wahrscheinlich auch gescheiter. Dann war es das für heute von meiner Seite.
Von meiner tatsächlich auch, Adlina. Ich wollte mit dir über The Gentleman sprechen. Das haben wir hiermit getan. Ja, jetzt geht's raus in die Sonne, oder?
Ja.
Also du nicht, aber offensichtlich, so wie du geantwortet hast. Du so, klar. Ich bin voll der Drini. Und ich gehe vielleicht raus in die Sonne. Für
das
die Draußis
für
unter
dich,
uns.
Für alle, die drinnen sind und es noch hören. Wir haben ja wieder schon darüber fantasiert, wegzurennen. Lasst uns doch bitte dort, wo ihr uns gerade hört, 5 kleine Hanfpflanzen da.
Oh yes.
Kommentiert, liked, interagiert mit uns, eben wie schon gesagt, unter @autoplaypodcast, dort könnt ihr uns folgen und so weiter und so fort. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter adelina und alvina@systemli.org. Da guckt auch mal jemand rein ins Postfach.
Vielleicht. Ja, das waren eigentlich alle Hinweise, Adelina. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es gut, dass wir das jetzt endlich abgefrühstückt haben. Und ich freue mich aufs nächste Mal, Adelina.
Ja, ich mich auch. Bis zum nächsten Mal, Adelina.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Du weißt ganz genau, wie Netflix funktioniert. Ich weiß nicht, warum du glaubst, ich habe eine Kristallkugel hier und kann es dir versprechen.
Weil ich bei solchen Fragen mich immer an dich wende, Adlina. Wenn ich das Wetter wissen will, dann google ich. Wenn ich eine Definition haben will, dann gucke ich in ein Wörterbuch. Und wenn ich wissen will, wann die nächste Staffel rausgeht, dann rufe ich dich an.
Das hätte ich dir auch früher immer genau sagen können, weil da früher alles einem festen Schema gefolgt ist. Und hätte ich sagen können, ja, diese Serie verschiebt sich um 3 Monate, weil da war noch das und das. Aber das gibt es jetzt leider mit den ganzen Sachen nicht mehr. Ich kann dir nur sagen,
ja,
dass Film, also dass die Sets, also die gehen erst wieder ans Set, um die zweite Staffel zu filmen, in 2025.
Oh.
Die erste Staffel hat 8 Monate gebraucht zu produzieren. Aha. Das heißt, wenn sie am 01.01.2025 am Set stehen, wird die erst im August fertig gedreht.
Okay, vielleicht sprechen wir also nächstes Jahr über die zweite Staffel. Eventuell.
Eventuell
muss auch noch
Ende
geschnitten
nächsten
werden.
Jahres. Genau. Und dann
da habe ich schon wieder keinen Bock.
Ja.
Das dauert mir immer zu lange, weil ich habe doch bis dahin alles vergessen. Ich hatte ja jetzt schon Schwierigkeiten, mich noch an alle Sachen zu erinnern.
Also ich gucke sehr viel Netflix und ich mag ja eigentlich auch, dass sie mir alles auf einmal geben. Aber ich fange langsam aber sicher an, die Streamer zu hassen, Alvina. Weil die das ganze Fernsehmodell auf den Kopf geschmissen haben, dass dabei nicht unbedingt immer qualitativ hochwertiger geworden sind, aber die Leute zwingen, jahrelang auf etwas zu warten. Und teilweise setzen sie auch einfach etwas ab, also sie geben ja auch, zum Beispiel Netflix sagt ja auch gar nicht mal, was die Zahlen sind, also die sagen dir nur, ja, lief gut oder lief nicht gut. Das heißt, selbst eine Serie, über die alle sprechen, wie zum Beispiel, wie hieß das, Lockwood & Co., das war ja, oder Shadow & Bones, das waren ja Serien, über die alle immer gesprochen haben, die so richtig eine feste Fanbase online hatten und die Netflix einfach abgesetzt hatte, weil irgendwelche BuchhalterInnen mit ihren Excel-Tabellen da saßen und gemeint haben, nee, lohnt sich nicht mehr für uns.
Sad. Adelina, ich wünschte mir, du hättest das alles letztes Mal schon gesagt.